wann macht es Sinn, eine Region zu kräftigen, rein aus anatomischer Sicht, und wann macht es Sinn, eher zu dehnen und zu mobilisieren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Yoga-Therapie bewegt. Mein Name ist Peter Böck, ich bin Arzt, Yoga-Therapeut und Sportmediziner und bilde viele Interessierte im therapeutischen Yoga, aber auch in der Yoga-Anatomie aus. Und das ist schon das entscheidende Stichwort für die heutige Folge, denn heute habe ich keinen Gast, sondern heute gibt es eine Spezialfolge, denn ich bekomme ja viel Feedback und Kommentare von euch zu den einzelnen Folgen, worüber ich mich immer sehr, sehr freue. Und ganz besonders freut es mich, dass dieser Podcast bereits so beliebt ist und so gut ankommt bei euch und ihr viele Inspirationen mitbekommt, aber auch Nachfragen stellt, die sehr, sehr gut sind und die sich auch viel um das Verständnis von Bewegung in unserem Körper drehen und wie wir Anatomie so sinnvoll in unserem Körper, auch in den Asanas anpassen, dass wir Yoga eigentlich zu einem ganzheitlichen, gesunden Konzept auf körperlicher Ebene machen. Ich weiß natürlich, dass Yoga sehr viele Facetten hat und sehr viele Bereiche, die integriert werden müssen, da es sonst einfach nur eine reine Körpergymnastik ist. Aber mein Spezialgebiet ist nun einfach einmal die Anatomie und der körperliche Zugang, und deswegen gibt es auch in meinen Yoga-Therapie-Ausbildungen immer wieder Referenten, die zu anderen Disziplinen vortragen, um so die Brücke auch zu allen Disziplinen zu schlagen. In der heutigen Folge geht es für mich darum, euch ein bisschen einen Einblick zu geben, wann wir eigentlich im Körper mehr den Fokus auf Stabilität lenken sollten und wann wir ihn eher auf Mobilität lenken sollten. Denn es gibt die einen, die sagen, also grundsätzlich Yoga, da muss ich beweglich sein oder das macht mich beweglicher. Dehnungsübungen sind im Vordergrund. Kraft ist jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig, aber wird ohnehin abgedeckt in vielen Asanas. Und dann gibt es die andere Fraktion, die sagt, Kraft ist eigentlich schon sehr wichtig, denn wir wissen ja, dass der Muskelabbau bereits ab dem 30. Lebensjahr circa einsetzt und pro Lebensjahrzehnt wird ca. 10% an Muskelsubstanz verlieren, also das heißt mit 80 Jahren dann nur mehr ca. die Hälfte der Muskelmasse zur Verfügung haben, was im fortgeschrittenen Alter natürlich ein Problem ist, dem Stichwort Sturzprophylaxe, Stichwort Stabilität und Gleichgewicht, aber diesen Abbau können wir verlangsamen und deswegen ist eigentlich Kraft so wichtig, Und dann gibt es die sagen, Dehnen ist eigentlich komplett sinnlos, denn ich kann einen Muskel gar nicht verlängern und das führt dann irgendwann zur Laxizität und eigentlich sollte ich nur kräftigen. Und diese ganzen Meinungen und auch teilweise Mythen möchte ich mit euch heute besprechen, damit wir auch einen, einen cleveren Zugang einfach zu Yoga-Anatomie bekommen. Und das Schöne ist, dass Yoga-Anatomie ja nicht nur speziell fürs Yoga gilt, sondern im Grunde für alle Bewegungen, auch für andere Bewegungskonzepte, für andere Sportarten, denn die Anatomie und gerade die funktionelle Anatomie, also die Zusammenhänge des Körpers in allen Bestandteilen wie Bänder, Faszien, Muskeln und Sehnen, gelten natürlich für alle Bewegungen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich das in den nächsten 50 Jahren massiv ändert, ist nicht so groß. Was sich allerdings in den letzten 50 Jahren massiv geändert hat, ist die Ausgangssituation für unseren Bewegungsapparat. Und Bewegungsapparat, das Wort an sich, ist eigentlich schon das Stichwort, denn es ist kein Sitzapparat und es ist kein Ruheapparat, sondern ist ein Bewegungsapparat. Und wenn wir denken vor 50, 60 Jahren, wo vor allem auch schwere körperliche Arbeiten und Tätigkeiten am Feld und so weiter im Vordergrund standen, hatten die Menschen mit ganz anderen körperlichen Hürden und Herausforderungen zu tun, als das, womit wir heute konfrontiert sind, wenn wir wissen, dass die meisten von uns in einer sitzenden Position den Großteil des Tages verbringen. Dann gibt es auf der anderen Seite wiederum, das sehe ich dann auch oft bei Patienten, bei mir in der Arztpraxis, die haben einen stehenden Beruf, die müssen den ganzen Tag zum Beispiel stehen. Auch das ist natürlich nicht optimal. Denn was ist optimal? Optimal ist abwechslungsreiche Bewegung, so dass wir alle Schichten in unserem Körper immer und immer wieder stimulieren. Und da sind wir schon bei einem ganz entscheidenden Punkt, wo wir uns überlegen müssen, ja, welche Bereiche sollten wir denn, wie stimulieren und vor allem in unserer Yoga-Asana-Praxis behandeln. Und wenn wir das jetzt von unten bis oben durchgehen, ich habe dir übrigens auch zu dieser Folge einen kurzen Yoga-Anatomie-Leitfaden zusammengestellt, denn das eine ist, wenn man etwas hört, und das andere ist für viele ein bisschen einfacher, wenn man es visuell vor sich hat, auch mit grafischer Unterstützung, den kannst du dir gerne in den Shownotes kostenlos runterladen. Dort findest du hier nochmal alle wichtigen Anatomie-Infos zusammengefasst. Aber wenn wir es jetzt einfach so von unten bis oben durchgehen, dann sehen wir, dass der Fuß, glaube ich, das ist verständlich, das Fundament unseres Körpers bildet über die Fußgewölbe, das Längsgewölbe, das Quergewölbe. Dort brauchen wir Stabilität, damit das Haus drüber, der gesamte Körper getragen werden kann, und die Füße tragen uns ja durchs Leben. Also ich glaube, das ist einleuchtend, dass wir hier eine gute Stabilität benötigen. Wenn wir ein bisschen weiter raufschauen, dann kommen wir zum Sprunggelenk, und dann sehen wir, dass das Sprunggelenk ein Gelenk ist, das wir in drei Bewegungsrichtungen ganz gut bewegen können. Wir können es beugen und strecken, wir können es einwärts drehen und auswärts drehen. Da ist vor allem interessant, dass diese Bewegungen vor allem durch die Bänder stabilisiert wird. Oft kommt es ja leider zu diesem klassischen Knicken, zu diesem Auswärtsknicken oder Supinationstrauma nennen wir das auch in der Medizin, wo ja dann die Bänder einreißen oder leider auch manchmal abreißen, weil da vielleicht manche jetzt denken, da brauche ich ja eigentlich Stabilität. Und die dritte Bewegungsrichtung ist dann das Einwärts, also das nach innen und nach außen drehen, das natürlich unterstützt wird auch durch das gesamte Bein bzw. die Hüfte. Also wir haben drei Bewegungsrichtungen, die eigentlich ähnlich gut funktionieren sollten. Wenn wir weiter raufschauen zum Knie, sehen wir, dass das Knie ein sogenanntes Drehscharniergelenk ist. Ja, ein Scharniergelenk heißt eigentlich im Grunde, dass wir das Knie vor allem beugen und strecken können. Ja, das ist klar, das sollte ganz gut gehen. Aber wir haben auch eine leichte Rotationskomponente dabei im Kniegelenk. Und da ist oft die Frage, ist das etwas, was sich jetzt verbessern sollte? Ist das etwas, was gut funktionieren sollte? Und da ist die ganz klare Antwort, nein, denn die Rotation im Kniegelenk wird ja natürlicherweise gehemmt durch die Bänder. Wenn wir uns jetzt vorstellen, klassische Unfälle im Winter, in der Skisaison zum Beispiel, ja, dann haben wir oft diese schweren Verletzungen im Kniegelenk, wo gleichzeitig der Meniskus einreißt, das Kreuzband einreißt oder abreißt und auch das Innenband verletzt wird. Das ist die sogenannte Unhappy Triad, die unglückliche Triade. Und da ist einfach durch diese massive, hohe Geschwindigkeit in diesem akuten Trauma ist so, dass diese Rotationskomponente massiv überschritten wird. Ja, und dann kommt es eben zu diesen schweren Verletzungen. Also das ist nicht etwas, was wir verstärken sollten. Deswegen ist ein Fehlhaltungsmuster, was ich relativ häufig in der Yoga-Praxis sehe, gerade bei Virabhadrasana 1, also beim Krieger 1, wo der hintere Fuß oft, ja, früher ist oft noch gezeigt worden, dass der sogar auf 90 Grad, also genau seitlich horizontal ausgedreht werden sollte und ich mich dann mit dem gesamten Körper und mit der Hüfte nach vorne drehe, dann habe ich natürlich eine massive Rotation im hinteren Knie. Wenn ich das einmal mache oder zweimal mache, wird das kein Problem sein, aber wenn ich eine regelmäßige Yoga-Praxis habe, wo ich immer wieder diese Bewegung ausführe, ist es fürs Knie eigentlich ziemlich ungesund. Ja? Auch wenn ich den Fuß vielleicht sogar auf 60 oder 45 Grad nach vorne drehe, habe ich noch immer eine Rotationskomponente drinnen. Also so circa bei 30 Grad würde man meinen, ist das nicht mehr so ein Thema. Ich lasse zum Beispiel den hinteren Fuß ganz gerne als Anpassung überhaupt gerade drehen, so dass die Ferse abhebt. Es ist natürlich nicht das klassische Virabhadrasana 1, aber wir haben eine zusätzliche wichtige Komponente dabei, und das ist die Dehnung des Hüftbeugers, und da kommen wir gleich dazu, warum das so wichtig ist, auch für den unteren Rücken, denn dadurch verbessert sich auch meine Aufrichtung, und das ist ja auch ein körperliches Ziel vom Krieger 1, dass wir uns insgesamt besser aufrichten können. Also das Kniegelenk, vor allem in einer Ebene, sollte gut funktionieren, beugen und strecken. Gehen wir einen Stockwerk weiter rauf zur Hüfte, da sehen wir ein Kugelgelenk. Und dieses Kugelgelenk ist relativ gut durch Bänder stabilisiert, ja, im Vergleich zur Schulter, das ja auch ein Kugelgelenk ist. Finden wir bei der Schulter nämlich weniger die Stabilisation über die Bänder, sondern mehr über die Muskeln. Vielleicht habt ihr schon mal gehört von der sogenannten Rotatorenmanschette. Das sind vier Muskeln, vier kräftige Muskeln, die sollten kräftig sein, die die Schulter stabilisieren. Dass wir in der Hüfte die Stabilisation primär über die Bänder haben, hat eben den Vorteil, dass die Hüfte ganz schwer nur Gott sei Dank luxieren kann, also ausrenken kann. Das wäre ein medizinischer Notfall, wenn das wirklich passieren sollte. Häufiger passiert es allerdings in der Schulter, also kein Vorteil ohne Nachteil. Und in der Hüfte sehen wir, dass wir vor allem drei Bewegungsrichtungen relativ gut ausführen können. Das ist natürlich Beugen und Strecken. Das ist aber auch das Abspreizen zur Seite und das Heranziehen, Abduktion und Adduktion. Und das ist Außenrotation, die Drehung nach außen, und die Innenrotation, die Drehung nach innen. Und interessanterweise, wenn man jetzt überlegt, bei der Arthrose, also bei der Abnutzung des Knorpels im Gelenk, was ja in der Hüfte leider sehr, sehr häufig passiert, was ja auch zur häufigsten Operation im Bewegungsapparat führt, nämlich zum Hüftgelenksersatz und zu einer neuen Hüfte, zu einer Prothese, ist die Hüftarthrose in den allermeisten Fällen die Ursache dafür, warum diese Operation durchgeführt wird. Und interessanterweise ist eine Bewegungsrichtung als allererstes noch weit vor allen anderen eingeschränkt, nämlich schmerzhaft eingeschränkt, und das ist die Innenrotation. Ja? Und dadurch, dass erst andere Bewegungsrichtungen wie das Beugen oder Strecken, was im Alltag ja offensichtlicher ist für Patienten, dazukommen als Problem, als schmerzhaftes Problem, ist diese Hüftarthrose, wird relativ spät erst erkannt und diagnostiziert. Und natürlich, je später ich ansetze mit Übungen oder einer gewissen Therapie, desto geringer ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich da eine Operation vermeiden kann. Also deswegen ist es wichtig, dass wir im Yoga möglichst alle Bewegungsrichtungen, auch die Innenrotation, wir machen ja gerne die Außenrotation, also im klassischen Schneidersitz oder Lotussitz oder in ganz, ganz vielen anderen Asanas wird gerne Außenrotation immer praktiziert, aber die Innenrotation ist mindestens so wichtig, denn die ist so ein bisschen mein Warnsignal für eine Arthrose. Also hier haben wir drei Bewegungsrichtungen, die ungefähr in einer ähnlichen Art und Weise funktionieren sollten. Gehen wir ein Stockwerk weiter rauf. Da haben wir die Wirbelsäule. Wir beginnen bei der Lendenwirbelsäule. Und da sehen wir massive Wirbelkörper im Vergleich zu den Wirbelkörpern drüber. Und die Lendenwirbelsäule kann eigentlich ganz gut beugen und strecken. In der Rotation und in der Seitbeuge, also den anderen beiden Bewegungsrichtungen, die die Wirbelsäule noch machen kann, ist sie sehr, sehr eingeschränkt. Sie unterstützt zwar schon ein bisschen, aber nur, das sind wirklich nur wenige Grade, wo sie da die oberen Teile der Wirbelsäule unterstützt. Also die Hauptrichtung ist Beugen und Strecken. Gehen wir zur Brustwirbelsäule weiter rauf. Da haben wir ein bisschen ein anderes Bild, denn die ist physiologischerweise, also natürlicherweise, durch die Rippen und den Brustkorb eingeschränkt. Würde es die Rippen nicht geben, könnte ich mich zum Beispiel viel weiter nach rechts und links noch drehen. Sie kann genauso gut beugen und strecken, sie kann gut rotieren, sie kann gut Seitbeuge machen, also drei Bewegungsrichtungen wieder, die ähnlich gut funktionieren sollten. Die Halswirbelsäule ist ein sehr spezieller Teil, den man wieder in sich untergliedern müsste, den lasse ich mal für heute weg. Wenn wir weiterschauen zum Schultergelenk, dann sehen wir hier ein Schultergelenk, das wie das Hüftgelenk ein Kugelgelenk ist. Und wir haben es vorhin gesagt, wenig Stabilisation durch Bänder, eher durch Muskeln. Das heißt, extrem hoher Freiheitsgrad an Beweglichkeit, was es eigentlich zum beweglichsten Gelenk im gesamten Körper macht, von den großen Gelenken. Und das Problem im Schultergelenk ist, dass wir im Alltag viel zu wenig alle Bewegungen nutzen. Wir können das Schultergelenk beugen und strecken, wir können es abduzieren, adduzieren, also abspreizen, heranziehen. Wir können eine Außenrotation, eine Innenrotation machen. Und das sollte eigentlich relativ gut funktionieren auf beiden Seiten im Seitenvergleich. Ähnlich und vor allem schmerzfrei und uneingeschränkt für ein gesundes Schultergelenk. Nutzen wir nicht regelmäßig diese Bewegungsrichtungen, dann kommt es zu einer Sache, dass der Körper einfach irgendwann mal aus ökonomischer Sicht, das ist ein sehr ökonomisches Wesen, wenn man so sagen möchte, die Ressourcen von dort abzieht. Ne? Weil er sagt, okay, also du brauchst eigentlich gar nicht diese ganzen Freiheiten und Bewegungen, die ich dir da zur Verfügung stelle. Also ziehe ich die Ressourcen ab für Regionen, die vielleicht gerade wichtiger sind, wo der Fokus hingelegt wird. Das heißt, das Gewebe rund um das Gelenk beginnt, ja, ein bisschen abzubauen, und zwar an Elastizität abzubauen, was wir ja vor allem auch in den Faszien sehen. Das ist ein bisschen spröde, das verringt sich, das verklebt sich. Und durch diese Bewegungseinschränkung kommt es dann auch irgendwann zu Schmerz, und das befeuert sich leider beides gegenseitig, denn durch den Schmerz bewege ich auch wiederum das Gelenk weniger, und bewege ich es weniger, kommt es dann eher zu einem Schmerz. Also ich komme leider in eine negative Spirale hinein. Dann haben wir das Ellbogengelenk. Ja? Und wenn wir sagen, dass die Schulter das Äquivalent der Hüfte oben ist, dann ist das Ellbogengelenk das Äquivalent zum Knie unten. Denn es kann auch ganz gut beugen und strecken. Das geht sehr gut. Und es hat eine leichte Rotationskomponente drinnen. Und beim Handgelenk haben wir eigentlich Ähnliches wie beim Sprunggelenk. Auch da können wir beugen und strecken. Da können wir nach innen und außen drehen. Und dann können wir auch hier Pronation und Supination, also dieses Einwärts- und Auswärtsdrehen, machen, natürlich mit Hilfe auch des gesamten Unterarms. Also wir sehen, wenn wir uns das jetzt von unten bis oben anschauen, ein sogenanntes Muster, ein Stabilitäts-Mobilitätsmuster, das sich eigentlich abwechselnd durchzieht. Sprunggelenk, also Fuß ist Stabilität, Sprunggelenk ist primär Mobilität, drei Bewegungsrichtungen, die gut funktionieren sollten. Kniegelenk, eine Bewegungsrichtung, also brauchen wir Stabilität, Hüftgelenk 3, brauchen wir Mobilität, Lendenwirbelsäule, Achtung, Stabilität, das versäumen wir ganz oft leider in der Yoga-Praxis, vor allem wenn wir an die Rückbeugen denken, die wir, das sehe ich leider immer wieder, hauptsächlich aus dem unteren Rücken heraus machen, obwohl es ein Segment wäre, das primär für Stabilität gedacht ist. Und da kommen wir zu einem der 10 klassischen Fehlhaltungsmuster, die ich beobachte im Yoga und die ganz, ganz oft auch im Zusammenhang mit Schmerzen, Beschwerden und Einschränkungen in diesen Regionen in Verbindung zu bringen sind. Denn oft ist es so, wenn jemand zum Beispiel eben Rückenschmerzen hat oder in Asanas ein Schmerz kommt, dann lohnt es sich, diese Fehlhaltungsmuster sich anzusehen, die immer auf einer unbewussten Ebene passieren. Niemand denkt sich, ich komprimiere jetzt mein Knie, indem ich es massiv rotiere, sondern es sind einfach Dinge, die wir unbewusst machen. Oder ich knicke mit meinem Knie, das wäre noch ein Fehlhaltungsmuster, und noch andere mehr. Und so ist im unteren Rücken dieses übermäßige Hohlkreuz natürlich ungünstig, weil es dazu führt, dass hier einfach eine massive Kompression auf die Lendenwirbelkörper kommt, und dazwischen befinden sich ja die Bandscheiben. Ja. Und die Rückenstreckermuskulatur, also die Muskeln links und rechts der Wirbelsäule, zu schwach sind oft, um diese Bewegung zu halten. Oder wir einfach so weit in eine Rückbeuge hineingehen, dass die Rückenstrecker gar nicht mehr die Möglichkeit haben, diese Bewegung zu stabilisieren. Und ein wichtiger Muskel, den ich vorhin genannt habe, ist der Hüftbeuger, denn der zieht ja vom Oberschenkelknochen mit einem Anteil zum Becken und mit dem anderen Anteil zu den Querfortsätzen der Lendenwirbelsäule. Und dieser Muskel versorgt ja zum Beispiel auch vaskulär die Bandscheiben, was ich ganz spannend finde. Aber wenn der viel Spannung hat oder wenn der zu kurz ist, was uns ja oder 99% so geht, weil wir einfach viel sitzen, dann zieht er mir irgendwann den unteren Rücken nach vorne, und zwar in ein übermäßiges Hohlkreuz hinein. Und das hat Folgewirkungen, auch für den oberen Rücken, weil dann muss die Brustwirbelsäule die Gegenbewegung machen. Dann haben wir einen starken Rundrücken, gemeinsam mit unserer ausgeprägten Sitzhaltung, wo sowieso die Schultern nach vorne kommen, wird auch das noch verstärkt. Die Halswirbelsäule muss wiederum gegenlenken. Und so haben wir eigentlich ein riesengroßes Problem, das sich im gesamten Körper aufbaut und uns daran hindert, aufrecht zu bleiben und eigentlich die beste Grundlage liefert, irgendwo Spannung, übermäßige Spannung zu bekommen und damit auch Schmerzen. Für mich ist das therapeutische Yoga, und das ist ganz wichtig, kein Dogma. Das sind alles Grundprinzipien, die ich euch hier erkläre. Und auch für mich ist es immer wichtig, sich auch mit der aktuellen Wissenschaft, auch mit der aktuellen Faszienforschung auseinanderzusetzen, um noch besser diese funktionellen Zusammenhänge des Körpers zu verstehen. Und ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, mit mehreren tausenden Yoga-Schülern und über 10.000 Patienten, dass es sich einfach wirklich lohnt, da ganz genau hinzuschauen, wann macht es Sinn, eine Region zu kräftigen, zu stabilisieren, rein aus anatomischer Sicht, und wann macht es Sinn, eher zu dehnen und zu mobilisieren. Und wenn wir jetzt eine Situation haben, wo wir gerade einen Schmerz haben und dieser Schmerz ist funktioneller Ursache, was heißt das? Wir müssen unterscheiden im Bewegungsapparat zwischen struktureller und funktioneller Ursache. Eine strukturelle Ursache wäre im Grunde alles, was ich jetzt auf einem Röntgen oder einem MRT-Bild sehen würde, wie zum Beispiel eine Fraktur, also ein Knochenbruch zum Beispiel, oder eine Arthrose, Abnutzung des Knorpels, oder ein Bandscheibenvorfall oder eine Bandscheibenvorwölbung oder eine Stenose, eine Neuroforamenstenose, das ist die Einengung in den Wirbelkörpern, wo der Nerv rauskommt. Also irgendetwas sehe ich, was auch in Zusammenhang steht mit der Klinik sozusagen, also mit den Symptomen, die jemand zeigt, und man das auch eins zu eins in Verbindung bringen kann. Denn nicht jeder Bandscheibenvorfall ist symptomatisch, also macht auch in Wahrheit Schmerzen. Viele haben auch Bandscheibenvorfalls ähnliche Schmerzen, ohne dass sie einen Bandscheibenvorfall haben. Also das muss man immer dann auch ganz genau ansehen. Aber das sind die strukturellen Ursachen. Nur in 10-15% maximal eigentlich die Ursache für Schmerzen im Bewegungsapparat sind. In 85-90% der Fälle sind es funktionelle Ursachen. Also im Grunde all das, was auf muskulärer, faszialer Ebene an zu viel Spannung da ist, und zu viel Spannung muss sich irgendwann entladen. Entweder es entlädt sich in andere Regionen drunter oder drüber, oder es entlädt sich als Schmerz. Und das ist etwas, was ich nicht auf einem Röntgen sehen kann. Das ist nicht, was ich auf einem MRT-Bild sehen kann. Aber trotzdem die häufigste Ursache, warum jemand Schmerzen bekommt. Und umso wichtiger ist es wiederum zu verstehen, dass wenn wir in eine Region hineinkräftigen, wo derzeit ein Schmerz ist, eine funktionelle Ursache hat, wo einfach zu viel Spannung ist, dann würde ich ja noch mehr Spannung aufbauen, indem ich kräftige. Und die Spannung dort würde sich potenzieren und den Schmerz potenzieren am Ende des Tages. Also das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Und auf der anderen Seite, wenn wir dort jetzt hineindehnen würden, dann würde sich die Spannung reduzieren und schaffen wir beste Voraussetzung, damit auch der Schmerz reduziert wird. Also in einer schmerzhaften Phase eher dehnen und mobilisieren. Wird der Schmerz weniger oder bin ich schmerzfrei und habe eine Region, wo ich vor allem auf Stabilität setzen sollte, aufgrund der funktionellen Anatomie, dann ist es ganz wichtig, dort hinein zu kräftigen. Und so hast du jetzt, glaube ich, schon relativ viel an der Hand, wie du deine eigene Yoga-Praxis oder falls du Yoga-Lehrer bist, auch mit deinen Schülern individuell anpassen kannst. Denn das ist für mich eigentlich, und das hat Krishnamacharya, einer der bekanntesten Yoga-Lehrer des 20. Jahrhunderts, schon gesagt und als Grundprinzip und als wichtigstes Prinzip ausgegeben, das ist die Anpassung des Yoga. Und zwar die Anpassung des Yoga an die individuellen Voraussetzungen. Erstens bringt jeder von uns unterschiedliche genetische Prädispositionen mit, wie der Körper aufgebaut ist, wozu wir eher neigen, ob wir eher Typen sind, die sich leicht tun, Beweglichkeit auszuführen, die sehr bewegliche Gelenke haben, oder ob wir eher Typen sind, die eher zur Verspannung neigen und eher auch vielleicht leichter Kraft aufbauen. Also auf dieser Ebene müssen wir es natürlich anpassen, und wir müssen es anpassen auf der Schmerzebene, und wir müssen es anpassen auf der Ebene, wo kräftige ich, wo mobilisiere ich. Schaue ich jetzt weiter rauf, dann habe ich im Schultergelenk ein Gelenk, das Mobilität vor allem braucht. Drei Bewegungsrichtungen, ganz wichtig. Natürlich heißt das immer auch, dass wenn wir eine Region haben, wo ich euch jetzt sage, dort müssen wir eher kräftigen oder dort müssen wir eher dehnen bzw. das Gelenk beweglicher machen, dann schließt das ja nicht aus, dass wir dort auch zum Beispiel eine Schulterkräftigungsübung machen, denn wir brauchen ja die Muskulatur. Aber Fokus sollte primär sein, die Beweglichkeit dort zu erhalten. Ellbogengelenk ist wie das Kniegelenk, dort brauchen wir Stabilität, also deswegen Kraft in den Armen ist sehr wichtig, und Handgelenk eher Mobilität. Und wenn wir uns das nochmal von unten bis oben anschauen, und ladet euch den Yoga-Anatomie-Leitfaden runter, den seht ihr es auch als Grafik wunderschön vor euch, dann erkennt ihr dieses Muster, dieses abwechselnde Muster von Stabilität, Mobilität, Stabilität, Mobilität, das sich eigentlich abwechselnd durch den Körper durchzieht, durch die großen Gelenke. Und wenn dieses Muster durchbrochen wird, warum auch immer, gibt es viele verschiedene Möglichkeiten und Ursachen, dann ist es leider eine sehr gute Voraussetzung dafür, irgendwann einmal dort ein kleineres oder größeres Problem zu bekommen. Und das wäre ja wichtig, dass wir die Yoga-Praxis diesbezüglich auch anpassen. Und das ist auch das, was mir viele rückmelden hier im Podcast oder auch in meinen Kursen, die auch selber Yoga unterrichten, dass sie eigentlich, wenn sie eine fixe Abfolge haben und ihre Leute haben, die sie gut kennen, sich sehr, sehr sicher fühlen, aber sobald es dann zu Schmerzen kommt oder plötzlich neu auftretenden Beschwerden bei Schülern, dann oft ein bisschen verunsichert sind und auch Diagnosen vielleicht nicht immer ganz so anatomisch und sicher einordnen können und die Asana-Praxis dementsprechend auch sinnvoll und intelligent anpassen können. Und da muss man natürlich jetzt, weil ich auch jetzt von Beweglichkeit gesprochen habe und auch Begriffe natürlich wie Flexibilität oder eben auch Mobilität dann herumgeistern und oft synonym verwendet werden, obwohl sie eigentlich was Unterschiedliches bedeuten. Da schaut euch auch am besten den Yoga-Anatomie-Leitfaden an, denn da wird auch genau der Unterschied dargelegt zwischen Mobilität und Flexibilität und was Beweglichkeit eigentlich wirklich bedeutet. Das ist eine wichtige Unterscheidung, die wir da auch treffen müssen hinsichtlich auch der Yoga-Praxis, vor allem wenn wir auch an Yoga-Adjustments denken. Ganz wichtig ist für mich, dass wir einfach eine anatomisch fundierte Yoga-Praxis für uns selbst oder falls wir unterrichten für unsere Schüler etablieren, dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass wir einen sinnvollen, gesundheitsfördernden, schmerzfrei fördernden Yoga-Unterricht oder eine Yoga-Praxis etablieren. Und darum geht's, glaube ich, ja am Ende des Tages, dass wir genau die Dinge machen, die wir benötigen, um uns wohl in unserem Körper zu füllen, um gesund und schmerzfrei zu bleiben. In diesem Sinne, lasst es ein bisschen wirken. Vielleicht hört ihr euch die Folge ja auch noch einmal an, falls ihr noch einmal ein paar Details wiederholen wollt. Vielleicht braucht ihr es ein bisschen schriftlich oder haptisch vor euch. Und ansonsten freue ich mich über eure Kommentare oder falls ihr natürlich noch Fragen habt, denn ich kann mir vorstellen, dass da jetzt einige Fragen plötzlich bei dem einen oder anderen aufgepoppt sind, um hier die Bewegung noch besser zu verstehen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, euch auch in der nächsten Folge, da gibt es dann wieder einen Gast, begrüßen zu dürfen. Und bleiben wir dran an einem sinnvollen und intelligenten Yoga-Unterricht.